Die nächste Sendung steht an. Wir schauen weiterhin voraus auf die Spielzeit 2018-2019 in der DKB Handball-Bundesliga. Schön, dass ihr wieder mit von der Partie seid. Heute geht es um die Rekordmeister und das bedeutet, wir sprechen über die Mannschaften, die am häufigsten den Titel in der Bundesliga gewonnen haben. Das sind Frisch auf Göppingen, der VfL Gummersbach und natürlich auch der THW Kiel. Wir starten in Süddeutschland und ich begrüße von der Neuen Württembergischen Zeitung den Kollegen Harald Beetz. Hallo Harald.
Hallo Sascha.
In der vergangenen Spielzeit ist man erneut auf Platz 10 gelandet bei Frisch auf Göppingen. Man war aber damit alles andere als zufrieden. Warum war das so?
Ja, es war eine sehr turbulente, unruhige Runde. Es ging schon schwierig los mit Spielen, die nicht so richtig gelaufen sind unter Trainer Magnus Andersen. Ein unruhiger August, schwieriger September und der Höhepunkt war dann die 21-23 Heimniederlage gegen den Lokalrivalen, den TVB Stuttgart. Das hat dem Herrn Andersen dann letztlich das Genick gebrochen. Tags drauf gab es nach gut 3 Jahren die Trennung von Frisch auf Göppingen und Magnus Andersen. Und dann kam ein neuer Mann, auch aus der Region, der Handballprofessor, wie man so schön sagt, der Rolf Brack, sollte es richten. Es blieb aber dabei, dass es eine sehr wankelmütige Geschichte war. Frischhoff hat Ausreißer nach oben, aber auch nach unten gehabt. Einfach ohne Konstanz die Runde absolviert und am Schluss gab es eben Platz 10. Daneben natürlich wiederum den EHF Cup, da ging mir als Titelverteidiger ins Rennen. Da hat man ja 2 Jahre hintereinander gewonnen, spektakulär dann beim eigenen Turnier im Sommer oder im Frühsommer 2017. Und dann aber hat es auch im Final Four dann nicht gereicht in Magdeburg. Und so stand man am Schluss mit leeren Händen da. Platz 10 in der Bundesliga hat niemand zufriedengestellt. Und im Halbfinale im EHF Cup ausgeschieden gegen die Berliner. Und ja, jetzt steht eine reine Bundesliga-Saison mit DHB-Pokal auf dem Programm. Nach Jahren im internationalen Geschäft diesmal nicht dabei.
Vielleicht ist das besser, da sprechen wir dann gleich mal drüber, aber zunächst würde ich mich gerne noch darauf fokussieren, dass du gesagt hast, es war eine turbulente Saison, Andersson musste dann irgendwann gehen. Ich meine mich zu erinnern, dass wir bereits im letzten Sommer gesagt haben, Andersson steht auf dem Prüfstand und das war ja letztendlich auch so. Es hat sich ein bisschen angedeutet, finde ich zumindest.
Absolut richtig, das haben wir auch so gesehen. Er hatte natürlich nochmal eine Schonfrist, weil er mit der Mannschaft den Europapokal geholt hatte. Das hat wieder natürlich hier in eigener Halle eine große Euphorie ausgelöst. Es macht natürlich ein schlechtes Bild, wenn ein Verein sich von einem Trainer trennt, der gerade den Europapokal geholt hat und den Titel verteidigt hat. In der Bundesliga war es schon eine kritische Geschichte das Jahr zuvor. Auch da gab es ja nur Platz 10. Und als es dann gar nicht funktioniert hat in der neuen Saison, dann sah sich auch Frischauf eigentlich ein Garant für eine treue Verbindung zu den Trainern. Das beste Beispiel war davor Velimir Petkovic, mit dem man über 9 Jahre zusammengearbeitet hat. Und bei Magnus Andersson hielt die Ehe, wenn man so sagen will, auch 3 Jahre und 3 Monate. Aber dann war einfach ein Punkt erreicht, wo auch die Öffentlichkeit zu kritisch Stellung genommen hat, wo man sich zur Trennung dann genötigt sah.
Gibt es denn auch etwas Positives, was man mitnehmen kann aus der letzten Saison in Göppingen? Also hat irgendwas auch gut funktioniert?
Die Mannschaft hat zweifellos immer wieder gezeigt, zu was sie imstande ist. Da waren auch tolle Ergebnisse dabei. Da hat man Mannschaften von der Tabellenspitze durchaus Paroli geboten, auch mal geschlagen. Die Mannschaft hat immer wieder signalisiert, dass sie es durchaus drauf hat. Das handballerische Können war da. Aber die Konstanz hat einfach gefehlt. Auch in den Heimspielen, ein Punkt, wo schon auch seit längerem bemängelt wurde, die hat gefehlt. Und so kamen dann schlechte Ergebnisse, gerade auch vor heimischer Kulisse, zustande. Die Zuschauer sind ein bisschen ausgeblieben, was natürlich auch mit den veränderten Anspielzeiten zusammenhängt. Und in der Summe war es einfach zu wenig, was die Mannschaft geboten hat, auch unter Rolf Brack, der einen kurzen Aufschwung einleiten konnte, aber in der Summe auch nicht für diese Verbesserung gesorgt hat, die man sich gewünscht hatte.
Ein Grund, warum Brack gehen musste, ist eventuell auch, so munkelt man, die Tatsache, dass er nicht der allereinfachste Charakter ist.
Das war sicherlich so. Man hat sich von dem absolut introvertierten Magnus Andersson verändert und hat den Rolf Brack geholt, der natürlich eine ganz andere Außendarstellung hat, der dann auch losgepoltert hat und die Spieler öffentlich kritisiert hat. Das hat dem einen oder anderen Spieler sicherlich nicht gut gefallen. Er hat intern wohl für einige Aufregung gesorgt. Die medizinische Abteilung, die Mannschaftsärzte, die Physiotherapeuten waren nicht begeistert. Mit dem Athletiktrainer hat es wohl nicht so funktioniert. Da gab es unterschiedliche Auffassungen. Und in der Summe gab es dann eben auch am Schluss keine andere Lösung als die Trennung, nachdem man ja praktisch, Prag war im September gekommen und hatte dann Anfang der Rückrunde noch verlängert mit ihm und wollte eigentlich in die jetzt aktuelle Saison mit Rolf Prack gehen. Aber es kam dann doch aufgrund all dieser Erkenntnisse zur Trennung von Rolf Prack Anfang Juni und die Göppinger mussten erneut einen Trainer suchen.
Über den sprechen wir dann gleich. Hartmut Meierhofer heißt er und er kommt durchaus mit Vorschusslorbeeren nach Göppingen. Aber wir beschäftigen uns zunächst mit den Spielern, die den Verein verlassen haben. Und Jochen Nägele und Thomas Urban lassen wir mal ein wenig außen vor. Und ja, Jaco Sesum, der war viele Jahre auch ein bisschen das Gesicht dieser Mannschaft, der Mannschaftskapitän, der ist zu den Kadetten Schaffhausen gegangen. Das hat mich zu dem Zeitpunkt ein bisschen überrascht, als das bekannt gegeben wurde.
Das darf man ruhig auch in diese Geschichte mit einordnen, mit der Trainertrennung am Schluss. Diese ganze Unruhe, die aufkam, die Spieler, die ihre Unzufriedenheit durchaus signalisiert haben, mündete praktisch in diesen Ansagen, dass Jaco Sesum und auch Kresimir Kosina, der Kreisläufer, auf einmal mit Vereinswechseln kokettierten. Und bei Sesum wurde das dann ganz konkret mit Schaffhausen. Und am Schluss hat Sesum dann für die kommende, also für die übernächste Saison in der Schweiz unterschrieben. Und dann hat sich Frischauf wiederum überlegt, ist es vernünftig, mit einem Mannschaftskapitän, mit einem sicher verdienten Spieler, der gerade auch im Abwehrmittelblock eine zentrale Rolle eingenommen hat, in das neue Jahr zu gehen. Und dann gab es verschiedene Konstellationen, auch noch mit den Neuzugängen, über die vielleicht noch zu reden ist. Und Frischauf hat sich dann entschieden, Sesum doch gleich gehen zu lassen, ziehen zu lassen in die Schweiz und sich auf dieser Position neu aufzustellen. Aber das war eben ein Punkt in dieser ganzen schwierigen Beziehung zu Rolf Prack, dass die Spieler wohl intern auch gemeutert haben, dass sich dann die Spieler überlegt haben, so geht's für mich nicht weiter, andere Entscheidungen getroffen haben. Und bei Sesum hat es letztlich zum Vereinswechsel am Saisonende geführt.
Ein weiterer älterer Akteur hat den Verein ebenfalls verlassen, Adrian Fahl, der spielt jetzt beim TSV Altdorf Lorch. In welcher Liga sind die überhaupt aktiv?
Ja, die spielen natürlich auf der Amateurebene in der Württembergliga hier im Ländchen in Baden-Württemberg. Ich denke, Adrian Fahl hatte große Verletzungsprobleme, hat viele, viele Spiele in der letzten Saison versäumt. Dann tat sich für ihn noch die Chance auf, beruflich da Fuß zu fassen im Umfeld dieses Vereins und deswegen die Entscheidung, dann den Profi-Handball zu verlassen und sich dem TSV Alfdorf Lorch anzuschließen.
Ja, ein Zungenbrecher dieser Vereinsname. Und dann haben wir noch Anton Hallén, der ist nach Schweden zurückgegangen zu IFK Kristianstad. Ich würde mal sagen, so richtig gezündet hat er in Göppingen nie.
Er hat eine solide Saison jeweils gespielt und hatte dann auch in der letzten Saison ein großes Problem. Er hat sich beim Krafttraining den Brustmuskel abgerissen, hatte auch davor immer schon wieder mal ein bisschen Verletzungsprobleme. Insofern ist er nicht ganz so zum Zug gekommen und hat sich nicht ganz so entwickelt, wie man sich's gewünscht hat. Ist dann zwischendurch Vater geworden und ist jetzt mit der kleinen Familie eben in sein Heimatland zurückgegangen.
Und dann haben wir noch Daniel Fontaine, der hat sich dem Bergischen HC angeschlossen. Ich kann sagen, im Bergischen ist man relativ zufrieden damit, dass man sich ihn angeln konnte. Wie groß ist der Verlust für Frischauf?
Das ist ein Verlust, vor allem in der Schlussphase hat er sich wieder gesteigert. Auch Daniel Fontaine ist ein Mann, der einfach immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Die haben ihn immer wieder ausgebremst. Er hat viele gute, schöne Spiele gemacht für Frischauf Göppingen, hat aber natürlich auch das Problem mitgehabt, dass es zuletzt in den letzten Jahren bei Frischauf im linken Rückraum auch ein Überangebot gab. Da konnte Jaco Sesum spielen, da kam der junge Sebastian Heimann dann dazu, da war Daniel Fontaine und Magnus Andersson speziell, war überhaupt kein Freund von diesem Überangebot auf einer Position, hat sich dann immer für ein Duo oft entschieden und einer musste zuschauen. Und das war für die Spieler natürlich auch unbefriedigend. Es traf allemal und auch für Daniel Fontaine war es sicherlich dann eine schwierige Sache. Und ich denke, jetzt beim Bergischen HC kann er wieder hoffentlich dann auch ohne Verletzungen wieder durchstarten.
Davon gehe ich schwer aus. Das wünschen wir ihm natürlich und allen Spielern auch, die unter Verletzungen leiden, dass sie verletzungsfrei durch die Saison kommen. Nun beschäftigen wir uns mit den Neuzugängen und allen voran mit Ivan Sliskovic, der kommt von RK Celje aus Slowenien. Und ich glaube, in den setzt man jede Menge Hoffnung bei Frisch auf.
Das ist in der Tat so. Ivan Sliskovic gilt hier als Hoffnungsträger und denke, ist auch berechtigt. Er hat eine gute Vergangenheit. Er hat sich auszeichnen können. Er hat 54 Länderspiele für Kroatien gemacht. Hatte dann allerdings so ein kleines Zwischentief mit gesundheitlichen Problemen. Hat aber jetzt eine stabile Rückrunde in Slowenien bei Celje gespielt. Und Frischauf hatte die Chance, ihn zu verpflichten. In diesem Zusammenhang hat man sich dann auch entschieden, sich von Žarko Sesum sofort zu trennen. Und Sliskovic bildet jetzt eben dieses linke Rückraumduo zusammen mit dem Sebastian Heimann. Das ist der junge Mann, der das große Talent mitbringt, aber auch zuletzt bei Frischauf Göppingen von Verletzungen geplagt war. Aber Sliskovic wird sicherlich die Nummer 1 im linken Rückraum sein. Und ich denke, die Hoffnungen, die man in Göppingen hat, sind berechtigt.
Erzähle mir bitte etwas über Josip Peric, der aus Rumänien zu Frisch aufgestoßen ist.
Ja, das dürfte so ein bisschen ein Überraschungspaket sein. Auch Trainer Meierhofer hat die Tage gesagt, Josip Peric braucht noch ein bisschen Zeit. Der Mann hat auch schon 50 Länderspiele für Bosnien gemacht, hat also auch ein Stück weit internationale Erfahrung. Aber für ihn ist natürlich die Bundesliga absolutes Neuland. Er muss vielleicht auch körperlich noch ein bisschen zulegen. Aber die Göppinger glauben, dass sie mit ihm und Kneule, Tim Kneule, der neue Mannschaftskapitän ist, und Alan Dermgard auf der Mitteposition jetzt sehr variabel aufgestellt sind. Kneule ist ja sowieso ein Allrounder, der auch die anderen Positionen besetzen kann. Und insofern muss man sich überraschen lassen, was Peric dann letztlich im Bundesliga-Alltag leisten kann.
Eben haben wir schon mal über IFK Kristianstad gesprochen auf der Abgangsseite, aber bei den Neuzugängen kommt jemand von diesem Verein, nämlich Tim Sørensen. Auf welcher Position ist er zu Hause?
Das ist ein Rechtsaußen, also ein Linkshänder, den die Göppinger geholt haben. Und der ist noch relativ jung, natürlich auch neu in der Bundesliga. Und der hat auch gleich Probleme hier jetzt in Göppingen bekommen, relativ früh in der Vorbereitung, vielleicht war sie ein Stück zu heftig für ihn, haben sich bei ihm Achillessehnenprobleme eingestellt, er muss seither zuschauen, da müssen wir uns überraschen lassen, wie schnell er wieder zurückkommt und insofern liegt im Moment die Last auf rechts außen bei Marco Rentschler.
Und dann haben wir zu guter Letzt noch Nemanja Selenovic, der kommt vom SC Magdeburg auf den hohen Staufen und besetzt die halbrechte Position dann im Zusammenspiel mit Jens Schöngard. Und er ist ein anderer Spielertyp als Schöngard, der geht gerne mal 1 gegen 1 und Schöngard ist ja eher der Shooter, also das sollte sich relativ gut ergänzen.
So stellt man sich das auch bei Frischauf Göppingen vor. Die beiden haben ja gemeinsam, dass sie jeweils vom SC Magdeburg nach Göppingen gekommen sind. Zelenovic ist also der Neuzugang, der die Bundesliga kennt. 65 Länderspiele hat er für Serbien gemacht und er ist sicherlich der andere Typ. Die beiden sollen sich ergänzen. Schöngard mehr der Mann, der aus dem Rückraum hochsteigt und mit seinem starken Arm die Tore aus der Distanz schießt. Zelenovic eher der Spieler, der durch die Abwehr tauchen soll und dann weitere Tore für Frischauf erzielen soll.
Jetzt haben wir sie durch, zumindest die aktiven Neuzugänge. Aber es gibt ja noch einen passiven Neuzugang und das ist der Trainer Hartmut Meierhofer. Der kommt von der SG BBM Bietigheim, mit der ist er zweimal in die Bundesliga aufgestiegen. Auch im letzten Jahr hat sich dann aber dazu entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Und es hat ein bisschen gedauert, bis er einen neuen Verein gefunden hat. Aber ich glaube, das könnte passen. Was bringt Meierhofer mit, was Frisch aufgefehlt hat in den letzten Jahren?
Ja, er bringt auf jeden Fall frischen Wind mit. Er ist ein sehr positiver Mensch, der viel Zuversicht ausstrahlt, Optimismus ausstrahlt. Er hat sich, glaube ich, bewusst Zeit gelassen. Er hat in Bietigheim gearbeitet von Juli 2013 bis jetzt Saisonende 18. Also 5 Jahre dort gute Arbeit geleistet. Man war sehr zufrieden. Man hätte ja auch gern mit ihm verlängert. Aber er hat dann sehr frühzeitig signalisiert, dass er eine neue Herausforderung sucht. Und ja, er hatte es nicht eilig. Er hat sich Zeit gelassen und dann kam eben die Situation bei Frischauf Göppingen. Und man hat den Eindruck jetzt nach diesen ersten Wochen der Zusammenarbeit, dass das hervorragend passt. Also alle Beteiligten sind sehr euphorisch, sehr zuversichtlich, verbreiten eine große Aufbruchsstimmung nach diesem schwierigen Jahr in Göppingen. Meierhofer blickt nicht groß zurück, ist auch nicht seine Aufgabe, sondern packt an. Und man hat den Eindruck jetzt in dieser momentanen Phase, dass er einen sehr guten Draht zur Mannschaft hat, dass die Vorbereitung passt. Die Ergebnisse waren ganz gut und er will den erfrischenden Handball spielen und vor allem mit attraktiven Spielen die Zuschauer wieder für Frischauf Göppingen gewinnen, nachdem sie die letzten ein, zwei Jahre doch an manchen Dingen rumgemäkelt haben.
Das wollte ich nämlich nochmal einwerfen. Er ist jemand, der begeistern kann. Und ich glaube, das ist im Moment in Göppingen sehr gefragt.
Ja, also diese neue Aufbruchstimmung, wie es Manager Gerd Hofele jetzt mehrmals formuliert hat, die bringt Meierhofer mit. Man kann immer so jetzt auch dieses Wortspiel machen. Meierhofer ist jetzt der neue Hoffnungsträger. Die Zuschauerzahlen gingen, wie gesagt, zurück. Man ist aus dem internationalen Geschäft raus. Und jetzt braucht einfach so einen neuen Impuls. Und da sieht man sich jetzt mit Meierhofer auf einem sehr guten Weg.
Das hört sich auf jeden Fall sehr positiv an. Schauen wir auf eine mögliche erste 7. Ich denke, Primož Prost im Tor ist auf jeden Fall gesetzt und im Rückraum Sliskovic, Knäule und auf halb rechts Selenovic oder Schöngard. Das musst du mir dann jetzt beantworten. Die Außen sind mit Schiller und Sörensen, glaube ich, auch gut besetzt, sobald der Neuzugang auf rechts außen dann auch fit ist und am Kreis Kresimir Kusina. Ist das so in Ordnung?
Ja. Also ich denke auch im rechten Rückraum ist es die engere Geschichte vielleicht. Ob Selenovic, Schöngard, wird er sicherlich am Anfang der Saison gleich verteilen. Rechts außen ist natürlich klar im Moment Marco Rentschler gesetzt, weil Tim Sörensen eben nicht in Frage kommt und sicherlich noch etwas Zeit benötigen wird. Sliskovic im Rückraum links, ganz klar, Prost als Torhüter, ja. Und ja, Knäule in der Mitte, Damgard. Gut, da würde ich jetzt sagen, die zwei werden sich auch ziemlich abwechseln. Und Kreis, da haben wir wahrscheinlich das Wechselspiel mit Bagerstedt und Kosina, beides sehr starke Spieler in der Bundesliga. Und Kosina wird vielleicht etwas mehr offensiv zum Einsatz kommen. Und ich denke, dass Jakob Bagerstedt, vor allem auch da Sarko Sesum jetzt nicht mehr dabei ist, viel auch in der Abwehr, in der Abwehrzentrale zum Einsatz kommen wird.
Das ist auch eine interessante Information und dann bin ich mal gespannt, ob man den Ansprüchen in Göppingen in dieser Spielzeit auch gerecht werden kann. Welche Ansprüche hat man denn? Denn ich glaube, erneut mit Platz 10 wird man sich nicht zufrieden geben wollen.
Also die Öffentlichkeit auf keinen Fall. Die wünscht sich natürlich schon mehr Erfolg in Göppingen, in ihrer Hölle Süd, in der EWS Arena. Natürlich auch der Verein, ganz klar, der will auch die Öffentlichkeit wieder mit besseren Resultaten, gerade auch in den Heimspielen, locken. Man gibt sich aber bei den Göppingern im Moment etwas demütig nach diesen 2 zehnten Plätzen und man hat es dieses Jahr jetzt in der Vorbereitung vermieden, eine Platzziffer praktisch auszugeben, wo man hin will, nachdem das in den vergangenen Jahren doch etwas schief ging. Und man hat sich jetzt darauf verständigt, dass man attraktiven Handball zeigen will, mit dem dann sich der Erfolg automatisch einstellen wird. Und dann will man sehen, wie weit man kommt. Sicherlich will man weiter vorne landen als Platz 10. Ich denke auch, dass es einstellig werden kann. Aber dann muss man auch abwarten, wie diese neue Konstellation mit dem neuen Trainer, der jetzt erstmals in diesem Bereich der Bundesliga arbeitet und mit diesen neuen Spielern, von denen mehrere jetzt noch keine Bundesliga-Erfahrung besitzen, wie das dann am Schluss ausgeht.
Was sagt denn mein Experte? Wohin geht's für Frischauf?
Ich würde auch mich der Sache anschließen, dass es besser wird wie Platz 10. Da spüre ich einfach auch neuen Teamgeist in der Mannschaft. Ich denke, es funktioniert ganz gut. Ein Verdienst, denke ich, von Hartmut Meierhofer. Auch der Mannschaftskapitän Tim Knäule wird sicherlich da wesentlichen Anteil haben. Ich denke, die Mannschaft hat einen guten Spirit, so wie wir es jetzt erlebt haben in dieser Vorbereitungsphase. Und das ist halt neben dem einzelnen individuellen Können, neben der sportlichen Leistung der Mannschaft eben auch wichtig, dass dieser Teamgeist passt, der dann auch Bäume versetzen kann. Und ich würde schon sagen, dass es einstellig wird. Wie weit die Mannschaft dann erfolgreich sein kann, das müssen dann wirklich die Spieltage zeigen, nachdem sie auch gleich ganz heftig losgeht. Die Göppinger haben ja gleich die Berliner zu Gast und müssen dann nach Flensburg. Und das ist alles andere als ein einfacher Saisonauftakt. Und so ein Saisonauftakt kann ja manchmal dann auch schon prägend sein für den weiteren Verlauf einer Runde.
Oh, das könnte aber direkt mit 2 Niederlagen losgehen.
Eben, das meine ich. Dann wäre natürlich gleich der Teamgeist gefragt. Dann kommt Hannover und dann geht's nach Erlangen. Ja, dann steht das Derby an gegen Stuttgart. Also wie gesagt, es ist nicht ohne, wie Frischauf da jetzt in diese neue Saison reingeht. Lassen wir uns überraschen, wie viele Punkte sie dann aus diesen ersten Spielen gleich mitbringen.
Das werden wir auf jeden Fall beobachten, das ist doch klar. Aber ich glaube, ich schreibe mal Platz 8 auf. Ist das in Ordnung?
Platz 8 ist okay, ja.
Wunderbar. Dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit und natürlich auch für deine Einschätzung rund um den ersten Rekordmeister, mit dem wir uns heute beschäftigen. Jetzt gibt es eine kurze Pause und dann befassen wir uns mit dem VfL Gummersbach. Weiter geht's in der Sendung Die Rekordmeister von Göppingen. Reisen wir in den Norden, beziehungsweise besser gesagt ins Oberbergische zum VfL Gummersbach und ich begrüße von der Oberbergischen Volkszeitung beziehungsweise dem Oberbergischen Anzeiger den Kollegen Andreas Arnold. Hallo Andreas.
Hallo, ich grüße dich.
Die letzte Saison des VfL Gummersbach war mal wieder eine Zittersaison. Erneut ist man auf dem 15. Tabellenplatz gelandet. Warum hat's nicht geklappt mit einer besseren Platzierung und vor allem mit einer Saison ohne Sorgen?
VfL ist mit dem Kader in die Saison gestartet, der schon von Beginn an für Kopfschmerzen gesorgt hat. Und ja, dann kam noch extrem viel Pech dazu. Simon Ernst ist die überwiegende Zeit der Saison nicht dabei gewesen. Und auf Simon lagen große Hoffnungen. Das war wirklich bitter, dass er sich erneut verletzte. Und man hat gesehen, wo es dann am Ende rausgekommen ist. Der Ersatz, der besorgt worden ist in Form von Puyol, war zwar ordentlich, aber er konnte nicht ansatzweise die Lücke schließen, die Simon hinterlassen hat. Zum Glück, so muss man sagen, hat Carsten Lichtlein über die ganze Saison hinweg gesehen, gerade in der Hinrunde, ein gutes Spiel gezeigt und hat damit für eine gewisse Ruhe gesorgt. Hätte Lütti da noch große Schwankungen gehabt und Matze Pule nicht die nötige Leistung gezeigt, dann wäre es mit Sicherheit richtig eng geworden, beziehungsweise dann hätte der VfL auch höchstwahrscheinlich den Gang in Liga 2 unternehmen müssen.
Wie hat das Umfeld das denn aufgenommen, dass es erneut so eine schwierige Saison war? Ich meine, du hast es jetzt gesagt, sehr, sehr viel war abhängig von Simon Ernst. Man wusste, er wird die ersten Monate ausfallen, aber man konnte nicht damit rechnen, dass er dann erneut ausfällt. Er hat 40 Tore erzielt in 6 Spielen. Das ist natürlich auch eine überragende Bilanz und zeigt auch sehr stark auf, wie abhängig die Mannschaft von ihm war. Aber können die Leute im Umfeld, die Zuschauer, die Fans das realistisch auch einschätzen und wissen dann, wir müssen vielleicht trotzdem in die Halle kommen, um unserem VfL die Daumen zu drücken, denn sie haben es auch bitter nötig?
Man kann das schwer einschätzen für die vergangene Saison, was die Zuschauerzahlen angeht, die ja dann auch vielfach ein Abbild dessen sind, wie die Unterstützung ist. Wir hatten die Situation mit Sky, die Live-Übertragung hat mit Sicherheit Zuschauer gekostet. Da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Sodass man die sinkenden Zuschauerzahlen an der Stelle mit der Situation, dass man den Verein unterstützen muss, so ein bisschen konkurriert. Was ich nur erlebt habe, ist, dass die Fans trotz vielfacher Verärgerung, aber trotzdem dann auch immer wieder gesagt haben, kommt, wir müssen jetzt sehen, dass wir in der Liga drin bleiben, lasst uns den Verein unterstützen. Ja, wir wissen, dass es richtig schlecht läuft, aber da müssen wir jetzt einfach durch. Also da habe ich mich auch wirklich gefreut, dass da vielfach dieses, wir stehen zum VfL, dieses Blau-Weiß voran, dieser altbekannte Spirit, der hier in Gummersbach immer wieder herrscht, dann trotz aller Kritik und trotz vielfacher Nörgelei dann trotzdem sich durchgesetzt hat.
Was mir ja auch aufgefallen ist, denn ich war ja mehrfach in der Halle und habe mir auch Spiele angesehen, wenn die Mannschaft ordentlich gespielt hat, und das war ja durchaus manchmal der Fall, ich erinnere mich an einen Sensationssieg gegen den THW Kiel, dann sind die Zuschauer auch entsprechend mitgegangen. Also dieser Spirit, den du gerade erwähnt hast, diese Leidenschaft für den Verein, die ist ja nach wie vor vorhanden.
Auf jeden Fall. Und die Fans sind wirklich in den letzten Jahren leid geprüft gewesen. Also wenn man von wenigen Ausnahmen absieht, ist die Tabellensituation dieses Traditionsvereins ja in den letzten Jahren immer eher ja im unteren Tabellendrittel gewesen. Und ja, es war immer wieder eine Hängepartie. Also da kann man vor den Fans wirklich nur Achtung haben, dass sie dann auch immer noch wieder zum VfL stehen, dahin kommen. Klar, man hört immer mal wieder äußerst kritische Stimmen, auch Leute, die ihre Dauerkarte zurückgeben und schimpfen. Mag auch alles seine Bewandtnis haben, aber schlussendlich ist doch eine große Zahl immer noch wieder in der Halle, die zu diesem Verein steht und auch künftig dazu stehen wird.
Und das, obwohl man in den letzten 6 Jahren 3-mal auf Platz 15 gelandet ist. In der vergangenen Saison kam es ja auch in der Spielzeit schon zu einem Trainerwechsel wie auch im Jahr davor, wobei das damals andere Beweggründe hatte, denn Emir Kurtagics Vertrag wurde nicht verlängert und dann hat man halt kurzerhand noch den Schlussstrich gezogen und Sead Hasan Efendic verpflichtet, um dann auch in der Liga zu bleiben. In der letzten Saison hatte man große Hoffnung gesetzt in Dirk Beuchler. Man muss allerdings dazu sagen, der wurde von Frank Vlatten verpflichtet, dem ehemaligen Geschäftsführer. Der war zu Saisonbeginn dann schon nicht mehr in Amt und Würden. Und es gab dann auch einen Trainerwechsel relativ früh in der Spielzeit. Deiner Meinung nach gerechtfertigt?
Ja, die Ergebnisse haben auf jeden Fall ein Handeln verlangt. Und Mannschaftssport zeigt uns immer wieder, dass es dann in aller Regel an den Trainer erstmal geht. Man kann eine Mannschaft nicht zur Hälfte austauschen in der laufenden Saison. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass der Trainer Fehler gemacht hat, ob die nun objektiv gesehen wirklich alle falsch gewesen sind, die Sachen, sei mal dahingestellt, aber dann wird eben am Trainer justiert. Das ist vollkommen normal. Das ist das Geschäft. Und danach mit Denis Bakarovic als Trainer hat sich diese Mannschaft auch schwer getan, wirklich Tritt zu fassen. Das ist ein zähes Geschäft gewesen vergangene Saison. Also dieser von eben schon von dir angesprochene Sieg gegen den THW Kiel, der ist zwar dann auch entsprechend bejubelt worden, wobei man auch tatsächlich fairerweise dazu sagen muss, dieser Sieg gegen Kiel war auch unter Umständen der Situation geschuldet, dass Kiel an dem Tag wirklich grottenschlecht gespielt hat. Da stimmte überhaupt gar nichts. Und da hatte der VfL eben halt die Gunst der Stunde für sich genutzt und Kiel 2 Punkte abgenommen, woran nie einer geglaubt hätte. Und wenn man am Ende in der Endabrechnung sich mal anguckt, worum es am VfL gegangen ist diese Saison, dann haben unter Umständen genau diese 2 Punkte den Klassenerhalt gesichert. Also, um auf die Frage zurückzukommen mit dem Trainerwechsel, ja oder nein, doch, es musste was passieren und da musste man eben ein Zeichen setzen, Dirk Beuchler austauschen, Denis Bakarovic installieren und damit ging auch schon ein spürbarer Ruck durch die Mannschaft durch, auf jeden Fall.
Eine Mannschaft, die definitiv mit einem anderen Gesicht in die neue Spielzeit gehen wird. Und eben haben wir über Simon Ernst schon gesprochen. Der hat sich den Füchsen Berlin angeschlossen und dort wurde sein ursprünglicher Vertrag jetzt bereits um eine Spielzeit verlängert. Definitiv auch, um ein Zeichen zu setzen, denn es wird noch einige Monate dauern, bis er auf die Platte zurückkehren kann. Maximilian Jäger und Marcel Timm haben sich dem HSC Coburg angeschlossen. Josef Pujol ist nach Dänemark gegangen. Florian von Gruchalla ist jetzt für den HC Erlangen auf Torejagd und dann haben wir noch Akteure wie Marco Matic, Erwin Feuchtmann und Sebastian Schöneseifen, die ebenfalls nicht mehr das Trikot des VfL tragen. Ich denke, es steht außer Frage, man kann alle Abgänge verkraften, aber der von Simon Ernst, der ist besonders bitter.
Auf jeden Fall. Das war die Figur, auf der einfach viele Hoffnungen ruhten. Und die Zeiten, die er für den VfL gespielt hat, auch noch jetzt in der vergangenen Saison, haben gezeigt, welches Potenzial Simon Ernst hat, wozu er in der Lage ist. Und dass er aber irgendwann den so oft zitierten nächsten Schritt gehen würde, war absolut zu erwarten. Das war im Grunde genommen schon klar, als Simon vom damaligen Drittliga-Aufsteiger Dormagen nach Gummersbach gekommen ist, dass Gummersbach für ihn nur eine Zwischenstation werden wird. Hier hat er sich weiterentwickelt, hier hat er dann auch seinen Sprung geschafft in die Nationalmannschaft und hat auch dort dann die erste Spuren verdient. Also das ist einfach der normale Verlauf einer Karriere. Das muss ein Verein wie der VfL Gummersbach auch tatsächlich dann mit einplanen, dass er einen solchen Spieler aller Voraussicht nach nicht langfristig an sich binden kann. Weil solche Jungs einfach auch andere Ideen haben, die wollen mal Champions League spielen und.
Und das wird er in Berlin irgendwann vielleicht auch mal machen können. Wir wünschen ihm natürlich das Allerbeste. Der zweite Kreuzbandriss bereits in seiner Karriere und das auch kurz erst, nachdem er wieder zurückgekehrt war. Kommen wir zu den Neuzugängen, denn ich glaube, über die anderen Abgänge müssen wir nicht allzu viele Worte verlieren. Und da sticht natürlich heraus Drago Vukovic. Der kommt von den Füchsen Berlin, hat dort meist nur in der Abwehr gespielt, weil er Probleme hatte mit seiner Schulter und natürlich auch die Füchse in der Offensive über sehr gute Qualität verfügt haben. Und er ist der neue Kapitän. Aber Anfang August hat er sich verletzt bei einem Vorbereitungsturnier beim Sparkassencup und er fällt erstmal aus. Das ist schon ein herber Rückschlag.
Das ist ganz bitter. Die Idee des VfL Gummersbach, das Spiel des VfL Gummersbach, war eng verbunden mit der Person, und da ist eng verbunden mit der Person Drago Vukovic. Sein Ausfall gerade zu Beginn der Saison wird noch schwer wiegen. Das werden wir erleben. Da ist nicht nur der Mannschaftskapitän, sondern er ist auch tatsächlich derjenige, der mal in schwierigen Phasen eines Spiels so eine junge Mannschaft mitreißen kann, der dann auch Akzente setzen kann. Also so eine Verletzung, die kommt wieder mal zur Unzeit. Das ist wie mit Simon Ernst beinahe schon zu vergleichen. Gerade jetzt in der Anfangsphase, Gummersbach muss im ersten Spiel der Saison daheim gegen Hannover antreten, hat dann aber in den weiteren Spielen Aufgaben vor der Brust, die man lösen kann und lösen sollte. Aber ohne Drago wird das mit Sicherheit auch kein Spaziergang werden. Also ganz klar, wirklich übler Start erstmal, denn mit Drago wird vermutlich alles etwas einfacher.
Absolut, und es wird vielleicht dann auch ankommen auf einen weiteren Neuzugang in dieser Phase, nämlich Pouya Nourousi. Das ist ein Iraner, der bereits mal eine kurze Zeit beim Bergischen HC unter Vertrag stand, ist dann zu den Kadetten Schaffhausen gegangen. Dort hat er wohl eine gute Entwicklung genommen. Sein Deutsch, das konnte ich selber auch schon feststellen, ist definitiv besser geworden. Und ja, er ist ein Spieler, der ganz anders spielt natürlich als Drago Vukovic, der aber auch in der Abwehr eingesetzt werden kann, allerdings auf der Halbposition, nicht im Mittelblock. Dort wird dann wahrscheinlich Alexander Becker seine Position einnehmen, also die von Drago Vukovic. Was kann Nourousi bringen für den VfL Gummersbach?
Auf ihn werden jetzt erstmal natürlich viele Hoffnungen ruhen, gerade im Angriff. Ich bin auch schon gespannt, wie er jetzt in den ersten Bundesligaspielen sich hier in Gummersbach präsentiert. Was man aus der Vorbereitung mitbekommen hat, wird er auf jeden Fall Akzente setzen können. Sein temporeiches Spiel wird mit Sicherheit auch die Mitspieler dann entsprechend in Szene setzen können. Ich freue mich schon sehr darauf, ihn zu erleben.
Und auf einen weiteren Neuzugang freue ich mich, nämlich auf Ivan Martinovic. Der kommt von den Fivers aus Österreich, aus der Hauptstadt Wien, ist Kroate, war jetzt auch gerade mit dabei bei der U20-Europameisterschaft, ist ein Linkshänder, spielt also auf der Rückraum-Rechtsposition. Der braucht noch ein bisschen, hat mir der Trainer gesagt, Dennis Batijarevic. Aber meiner Meinung nach könnte das so eine Art X-Faktor werden. Spieler, mit dem man so gar nicht rechnet, will ich nicht sagen, aber in dem man bestimmt Erwartungen hat. Vielleicht nicht so hohe, aber der vielleicht dem VfL richtig, richtig weiterhelfen kann.
Das hoffe ich auch, aber vor allen Dingen auch schon mit Hinblick darauf, dass wir ja in der vergangenen Saison die Problematik auf halb rechts gehabt haben, dass Max Herrmann hier in Gummersbach nicht ein Spiel bestritten hat und auf Florian Baumgartner unglaubliche Last gelegen hat. Also das war auch vermutlich für ihn eine starke Belastung, der er da permanent ausgesetzt gewesen ist. Denn Alternativen auf Rückraum rechts hat Batijarevic nicht gehabt und insofern musste er entweder mit einem Rechtshänder auf halb rechts spielen, was ja auch nicht immer dann so glücklich ist, oder eben mit Florian Baumgartner. Und ich verspreche mir durch die Neuverpflichtung auch, eine gewisse Entlastung, dass diese beiden jungen Handballer gemeinsam auf halb rechts gemeinsam im Spiel Akzente setzen können. Der eine auf die und der andere auf jene Art. Also da bin ich schon mal gespannt, wie das funktioniert.
Dann hat man noch drei Akteure aus der Jugend bzw. der Reservemannschaft in die erste gezogen, nämlich Luis Filgrata, Pierre Busch und Jonathan Dayan, gerade letzterer. Den finde ich besonders interessant. Ein junger Israeli. Wir haben vor einiger Zeit hier im Podcast mal mit Chen Pomeranz gesprochen und der hat gesagt, beim VfL, da gibt es einen sehr talentierten Akteur, der ist natürlich noch extrem jung, Jahrgang 2000, macht mir selbst übrigens ein bisschen Angst, wenn ich das Geburtsdatum hier in der Liste sehe, aber ich glaube, da sollten wir mal ein Auge drauf werfen.
Auf jeden Fall. Die Spiele, die ich von ihm gesehen habe, fand ich immer spannend. Ja, auch wie frech er bisweilen auch im Herrenbereich schon unterwegs gewesen ist. Das macht Spaß, ihm zuzusehen. Er bringt auch Tempo mit, er bringt Spielwitz mit, vor allen Dingen war auch viel Spielverständnis. Also da werden wir mit Sicherheit noch einige schöne Einsätze von mitbekommen. Da freue ich mich auch drauf.
Dann gucken wir mal, ob du dich auch auf die erste 7 freust, die ich dir jetzt vorlesen werde. Carsten Lichtlein im Tor ist sicherlich unumstritten. Über den sprechen wir gleich dann noch ganz kurz. Stanislav Sukow, der spricht bereits sehr, sehr gut Deutsch auf Rückraum links. Der hat ja schon in der letzten Saison für den VfL gespielt. Und wenn er dann wieder fit ist, natürlich Drago Vukovic auf der Mitte. Auf halb rechts wahrscheinlich zu Beginn noch Florian Baumgärtner. In der Abwehr muss sich dann der Trainer eine andere Lösung überlegen, denn Baumgärtner und Defensive, das passt nicht sonderlich gut zusammen. Und auf den Außenpositionen mit Marvin Sommer und Tobias Schröter ist man, glaube ich, ganz gut besetzt und am Kreis mit Moritz Preuß sowieso. Ist das so in Ordnung für dich?
Ja, absolut. Glaube ich, die erste 7 stellt sich da auch schon fast alleine auf, wobei ich mir noch von Hadi Köpp diese Saison einiges erhoffe, dass er jetzt dann auch die Entwicklung nimmt, die man schon, bevor er nach Gummersbach gekommen ist, sich von ihm auch versprochen hat, wenn man ihm einfach sieht, das ist ein Modellhandballer. Und wenn er zum Wurf kommt, der hat einen irren Wurf und wie am Strich gezogen. Also ich wünsche mir wirklich, dass hier noch einiges passiert, denn ihn dann wirklich zu verteidigen, wenn er aus der Distanz wirft, ist nahezu unmöglich. Also da werden sich beide Halblinken mit Sicherheit auch gut ergänzen können. Ansonsten am Kreis völlig klar, Moritz Preuß, Nationalspieler, mit einem guten zweiten Alex Decker dahinter, keine Frage. Ja, und den Rest hast du genannt, da bin ich absolut bei dir.
Und bei Erik Schöpp ist es so, 2,04 Meter groß, weil du gerade angesprochen hast, der ist schwer zu verteidigen, das ist definitiv so. Und er bringt auch mehr Muskelmasse mit als Florian Baumgärtner. Der ist 2,06 Meter groß, wiegt aber nur 95 Kilo und bei Erik Köpp sind es 113. Also das ist dann schon auch nochmal ein gewaltiger Unterschied. Ich habe gesagt, ich möchte über Carsten Lichlein noch sprechen. Der hat ja eigentlich noch einen Vertrag. Der VfL Gummersbach hätte eine Option ziehen können, damit dieser Vertrag sich um eine weitere Spielzeit verlängert. Aber der Verein hat die Frist verstreichen lassen. Jetzt hat Carsten Lichlein selbst noch bis Ende September die Möglichkeit, seinen Vertrag per Option zu verlängern. Hat aber gesagt, er wird das nicht tun, denn dann würde er deutlich weniger Geld verdienen. Wie sieht's aus in dieser Personaldebatte um Carsten Lichlein? Das ist ja nicht irgendein Akteur für den VfL Gummersbach.
Nein, ist auf jeden Fall einer der ganz Großen hier in der Mannschaft, allerdings auch einer der Top-Verdiener. Und ja, man erlebt die Reaktion jetzt auch hier in Gummersbach, dass die Fans ihm zwar eine große Wertschätzung entgegenbringen, andererseits aber auch die Verdienstseite mit in die Diskussion bringen und einfach sagen, ja, kann der VfL sich wirklich so einen teuren Spieler aktuell leisten? Also da ist auch bei aller Wertschätzung für Lütti, aber auch die Situation herauszuhören, dass man sagt, ja, okay, also vielleicht geht es auch anders. Ein Verlust wäre er auf jeden Fall. Also er ist trotz seiner 37 Jahre immer noch in einer bestechenden Form. Und wie ich eben ja schon eingangs gesagt habe, in der abgelaufenen Spielzeit war er es, der den VfL gerade in der Hinserie wirklich stark unterstützt hat. Also das darf man nicht unterschätzen, welche Bedeutung er nach wie vor hat. Insofern muss man mal abwarten, was da jetzt passiert. Ist auch vielleicht ein bisschen jetzt Pokerei mit dabei, dass man sagt, naja, vielleicht geht es auch weniger. Aber ich weiß aus der Vergangenheit, dass sich Spieler auch fürchterlich schwer tun, für weniger zu spielen. Also das habe ich noch in allerbester Erinnerung von den Gesprächen mit Kyung Shin Yoon seinerzeit. Der sollte auch weniger bekommen. Am Ende war er in Gummersbach weg. Also ist auch so, glaube ich, im Selbstverständnis von Handballern, dass es da auch um Wertschätzung von geleisteter Arbeit geht und dass man dann für weniger antritt. Muss sich auch mal jeder selber fragen in seinem Beruf, ob er bei gleicher Leistung für weniger antreten würde. Vermutlich nicht. Also da kann man, wie ich finde, aktuell durchaus beide Seiten verstehen. Würde Lütti gehen, wäre es für Gummersbach schon ein Verlust. Man sieht, wer die letzten Jahre eben aus dem Bereich alles gegangen ist, Nationalmannschaft oder Ex-Nationalmannschaft. Angefangen bei Julius Kühn, bei Simon Ernst, Moritz Preuß wird den VfL Ende dieser Saison verlassen, dann Lütti unter Umständen auch. Also das ist schon wieder mal ein gewisser Aderlass, den man nicht unterschätzen darf.
Was glaubst du, wie diese Geschichte zu Ende geht? Wird er dann nochmal verlängern?
Müsste ich jetzt einfach spekulieren. Wird auch davon abhängen, ob der VfL ihn jetzt nochmal, nachdem der Verein seine Option hat verstreichen lassen und damit auch mit Carsten Lichtlein neu verhandeln kann, ob das Angebot, was der VfL dann nochmal unterbreitet, annähernd in den Bereich kommt, wo Carsten Lichtlein im Augenblick verdient. Liegt das weiter drunter und melden sich andere Vereine aus der Bundesliga oder anderen Top-Ligen, könnte ich mir schon vorstellen, dass Carsten Lichtlein dann auch woanders seine Karriere ausklingen lassen wird.
Jetzt bin ich natürlich gespannt. Also ich bin eigentlich nicht gespannt, denn ganz ehrlich, eigentlich kann nur der Klassenerhalt das Ziel sein. Aber das sind auch die Erwartungen, die man im Oberbergischen hat, nehme ich an.
Nichts anderes als das. Also auch wenn die Mannschaft hier und da mit Einzelakteuren sich verstärkt hat, verbessert hat. In letzter Konsequenz muss man ganz klar sagen, das war so eng die letzte Spielzeit. Da kann man sich wirklich freuen, wenn man schon bei Zeiten in dieser Saison den Klassenerhalt für sich klar gemacht hat. Das wäre mit Sicherheit mal auch ein wichtiges Zeichen seitens des Vereins.
Und auf welchen Platz geht dann der VfL ins Ziel?
Schön wäre 12.
Schön wäre 12, das ist aber optimistisch.
Deswegen sage ich ja schön.
Okay, ich werde es auf jeden Fall trotzdem aufschreiben und am Saisonende werden wir dann schauen, ob deine Prognose richtig gewesen ist oder ob du daneben gelegen hast. Ich danke auch dir natürlich für deine Analyse rund um den VfL Gummersbach und ich merke, du bist auf jeden Fall Optimist. Das freut mich natürlich, wenn die Kollegen nicht immer so pessimistisch und skeptisch in die neue Spielzeit gehen. Wir gehen jetzt in die nächste Pause und danach sprechen wir über den THW Kiel. Die Sendung, die Rekordmeister, neigt sich dem Ende entgegen und natürlich darf er nicht fehlen, der Rekordmeister der THW Kiel. Und ich begrüße in der Leitung, wie gehabt, wenn es um die Zebras geht, von den Kieler Nachrichten, Tamo Schwarz. Hallo Tamo.
Hallo Sascha.
Platz 5 in der letzten Saison. Also ich kann mich gar nicht erinnern, wann der THW davor mal Minimum Fünfter war, beziehungsweise besser gesagt maximal Fünfter. Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
Ja, ich glaube, das müsste 15 Jahre her sein. Es gab irgendwann mal 2002, 2003 eine Saison, wo dann eben auch eine Saison im ERF Cup folgte. Müsste jetzt auch nochmal ganz genau gucken, aber ich glaube, es ist 15 oder 16 Jahre her.
Da hat man dann, glaube ich, auch den ERF Cup gewonnen. Kann das sein?
Genau, die letzten drei Male, wo der THW in der Bundesliga schlecht abgeschnitten hat und dann im ERF Cup starten musste, hat der THW den ERF Cup im Anschluss auch jedes Mal gewonnen. Hm?
Das machen wir gleich natürlich zum Thema, aber zuvor würde ich gerne von dir wissen, warum war es denn nur Platz 5?
Ja, das hat viele Gründe. Also erstmal muss man sagen, dass der THW schon ein erhebliches Verletzungspech hatte. Allerdings kann man natürlich auch sagen, dass man vielleicht auch zu spät reagiert hat. Also wenn ich sehe, dass eben ein Spieler wie René Toft Hansen zum Beispiel in den letzten zwei Jahren eigentlich kaum zur Verfügung stand und immer auf der Verletztenliste stand, dann ist das was, was man eben immer so mitgeschleppt hat. Aber das ist immerhin auch ein zentraler Abwehrspieler gewesen. Das Gleiche gilt für den Angriff mit einem zentralen Spieler wie Domagoj Duvnjak, wo Alfred Gislason damit gerechnet hat, dass er womöglich das erste oder zweite oder auch das dritte Spiel noch versäumt von der Saison, von der vergangenen Saison. Aber am Ende war das eine Saison, wo er eigentlich nie richtig Tritt gefasst hat. Und wenn dir dann, also man stelle sich mal vor, die Löwen in der Vorsaison hätten über weite Strecken auf Schmid und Pekeler verzichten müssen. Das sind dann ja wirklich zentrale Bausteine und das konnten die Zebras irgendwie schwer kompensieren. Dann hat sich da natürlich auch irgendwie so eine Abwärtsspirale gebildet. Es gab Störfaktoren von außen, wie der ganze Ärger um Christian Zeitz und so weiter. Also hatte viele Gründe und war einfach eine Saison zum Vergessen.
Man hat ja in der Saison schon reagiert und Viktor Szilagyi verpflichtet als sportlichen Leiter, um da was zu verändern. Jetzt hat man Philipp Biecher als Co-Trainer dazugeholt. Er ist der designierte Nachfolger von Alfred Gislason. Theo Storm tritt deutlich kürzer, zumindest in der Öffentlichkeit, soll sich mehr um die Sponsorenakquise kümmern. Also da sind schon einige Veränderungen auch vorgenommen worden innerhalb der letzten Saison.
Ja, ganz genau. Also insbesondere Viktor Szilagyi und Philipp Biecher verkörpern natürlich auch genau das, was man verloren glaubt, nämlich diese Siegermentalität, dieses berühmte Kieler Siegergehen, von dem man immer gesprochen hat, eben mit diesen zwei wirklich schillernden Figuren aus vergangenen Zeiten. Philipp Biecher, ehemaliger Welthandballer und so weiter, wissen wir ja alle. Da hat man an entscheidenden Stellen wirklich auch Mentalität und Professionalität und Expertise in den Verein geholt. Und aus der internen Sicht ist man auch, glaube ich, stolz drauf, dass man die Nachfolgeregelung für die Zeit nach Alfred Gislason eben so früh auf geordnete Gleise gebracht hat. Es gibt immer noch natürlich viele Stimmen, die sagen, ja, das ist ja trotzdem ein Neuling, ein Co-Trainer, der erst anfängt, ist das der Richtige für so einen großen Club? Aber insgesamt muss man ja sagen, dass wirklich die Verhältnisse sehr geordnet und sehr strukturiert und sehr zukunftsorientiert sind.
Richtig wäre übrigens eben die Formulierung gewesen, man hat die Weichen bereits gestellt, denn Jicha kam ja dann auch erst im Sommer. So wäre es dann korrekt gewesen. Was war denn gut beim THW? Gab es auch Sachen, die man mitnehmen sollte in diese Saison?
Also was man auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass durch die vielen Verletzungen und durch diese Situation eben junge Spieler wie zum Beispiel Lukas Nilsson oder Nikola Bilic einfach für ihr Alter sehr früh sehr viel Verantwortung schultern mussten und in den zwei Jahren, die sie in Kiel sind, eine riesige Entwicklung genommen haben. Das sind ja keine normalen Anfang 20er, wie man sie ansonsten kennt, die irgendwo langsam eingewöhnt werden, sondern die müssen schon in dieser Weltklasse-Herde ganz schön mitlaufen oder mussten mitlaufen und das hat sicherlich auch Spuren hinterlassen. Und man muss auch sagen, oder ich sehe es jedenfalls so, dass eben in so einer Niederlage oder in so einer Krise eben auch immer Chancen liegen. Chancen, Dinge zu hinterfragen, alles mal auf Null zu stellen und ich denke, das hat der Verein getan.
Und du hast gerade einen Spieler angesprochen, also du hast mehrere angesprochen, nämlich Bilic und Nilsson. Gerade bei Nilsson, da hat man immer gesagt, der trifft falsche Entscheidungen relativ oft. Ich erinnere mich da an die letzte Situation auch im Champions League Hinspiel gegen Vardar Skopje zu Hause. Da war er auch beteiligt. Das war so ein bisschen symptomatisch, haben dann die Kritiker gesagt. Aber wenn ich mir die Zahlen ansehe, in 34 Spielen immerhin 110 Tore erzielt in der Bundesliga und das in so jungem Alter. Also es kann sich schon sehen lassen.
Genau, wir stecken hier gerade mitten in der Produktion unserer großen Saisonbeilage, die wir immer herausgeben, und da veröffentlichen wir auch regelmäßig für die eingefleischten Fans oder auch nicht so eingefleischten Fans viele Grafiken und Statistiken. Und Bilic ist jetzt in kürzester Zeit zum Beispiel auch schon in den Top 50 der ewigen THW-Bundesliga-Torschützen. Das muss man auch erstmal schaffen. Also das Gleiche gilt auch für Marco Vujin, der so oft in der Kritik stand. Aber oft ist es so, dass die Statistik und die Bilanzen dann doch für diese Spieler sprechen.
Sofern die Statistik in der Handballwoche korrekt ist, im Sonderheft der Kollegen, 940 Bundesliga-Tore hat Marco Vujin bereits erzielt. Und es ist ja nicht so, dass er bereits seit 10 Jahren in der Bundesliga spielen würde. Ja, dann kommen wir mal zum Personal. Es gibt natürlich Akteure, die den THW verlassen haben. Du hast eben schon von Hendrik Toft-Hansen gesprochen. Der hat sich Telekom Westbrem angeschlossen. Dann haben wir Raúl Santos, der ist nach Leipzig gegangen. Wir haben Emil Frend-Öfors, der spielt jetzt mittlerweile bei der HSG Wetzlar. Und natürlich dann noch das große Thema Christian Zeitz. Fangen wir mit ihm mal an. Der spielt jetzt bei der SG Nussloch in Baden-Württemberg in der dritten Liga. Also das ist alles andere als so gelaufen, wie man sich das hätte vorstellen können, beziehungsweise wie man sich das gewünscht hätte.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss dich einmal noch ganz kurz korrigieren. Du hast da eben Hendrik Toft-Hansen in Ungarn positioniert, der aber ja aus Flensburg nach Paris gegangen ist. Kiel hatte ja seinen Bruder René, der nach Westbrem gegangen ist. Christian Zeitz, ja, das ist eine sehr leidige Geschichte. Da hat es viel Ärger gegeben. Es endete vor Gericht mit einem Vergleich. Auf der juristischen Ebene hat man sich geeinigt, aber auf der moralischen, menschlichen Ebene ist das kein Ruhmesblatt von einem Weltmeister und Ex-Nationalspieler, der jetzt eben irgendwie in der dritten Liga gelandet ist.
Also ich weiß, du hast natürlich da auch die Frage gestellt bei euch im Blatt, ist es richtig, ihn aus der Ahnengalerie des THW Kiel in der Halle zu entfernen, ja oder nein? Vielleicht kannst du zunächst mal sagen, wie war denn da die Resonanz?
Die Resonanz war unglaublich. Diese Umfrage ist für unsere Verhältnisse wirklich durch die Decke gegangen. Also die hatte schon Ausmaße, die wir sonst so bei, wie würden Sie entscheiden, Wahlumfragen vor Landtags- oder Bundestagswahlen haben oder so. Also über 3000 Teilnehmer in kürzester Zeit. Also die war auch wirklich nur weniger als 2 Tage online geschaltet. Und das Stimmungsbild war relativ ausgewogen. Also wir haben das immer mal verfolgt und sagen wir mal so zwischen 51% und 53% für eine Seite wechselte es immer. Also maximal 53% zu 47%. Am Ende, als wir sie offline gestellt haben, war es dann bei 52% zu 48% zugunsten von Christian Zeitz, also zugunsten von, man soll ihn in dieser Ahnengalerie in der Hall of Fame des THW hängen lassen.
Also, man merkt schon, die Meinungen gehen auseinander. Wie stehst du denn zu dieser ganzen Sache? Du hast das eben ein bisschen angedeutet, als du gesagt hast, das ist eines Weltmeisters eigentlich nicht würdig.
Ich finde es genau richtig, wie der Verein es gemacht hat. Viele Fans regen sich ja darüber auf und wollen sozusagen die klare Trennung und sagen, dass in den ersten 10 Jahren, für die dieses Banner ja aufgehängt wurde, die Bedingungen sind 10 Jahre im Verein und mindestens 100 Länderspiele, dass eben einfach man seine Leistungen für den Verein gesondert betrachten muss. Viele führen besonders auch die Champions League Finalspiele 2007 gegen Flensburg an, wo er ja sehr geglänzt hat. Ich finde aber und gehe da mit dem Verein, dass es auch eine Frage von Loyalität und den Vereinswerten ist. Und wenn man ein bisschen eintaucht in die Fakten und sieht, wie er eben am Ende den Verein auch mit Klagen überzogen hat, auch teilweise hanebüchenden Anschuldigungen oder Forderungen, dann finde ich, dass er da oben nichts verloren hat.
Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich möchte zumindest entgegenhalten, der Verein hat ja auch Fehler gemacht, sonst hätte es keinen Vergleich gegeben vor Gericht.
Genau, da gebe ich dir recht. Das ist die juristische Ebene, die mit diesem Vergleich geklärt wurde. Da ging es eben um Vertragsmodalitäten und so, das ist das eine. Aber es gab eben auch noch wirklich sehr viel mehr Ebenen.
Sehr schade. Also ich finde es wirklich extrem bedauerlich, dass das so gelaufen ist. Christian Zeitz, ein genialer Spieler, natürlich auch immer am Rande der Genialität, manchmal auch ein bisschen darüber hinaus, aber das war ein ganz, ganz toller Spieler zu seinen besten Zeiten und der stand ja für den THW Kiel fast wie kein Zweiter.
Das stimmt. Das stimmt. Darum finde ich es auch schade, dass man sich da nicht einigen konnte. Aber mein Eindruck oder nach meiner Einschätzung ist es so, dass er wirklich sehr, sehr schlecht beraten wurde von demjenigen, der ihm da auch juristische Beratung angeboten hatte und dass es nicht möglich war, sozusagen aus dieser Vergangenheit und aus dem gemeinsamen Weg eben eine einvernehmliche Lösung zu machen.
Ja, man frage da mal den Weltklasse-Spieler Max Meyer, den Fußballer, den ehemaligen Schalker. Da sind einige Sportler leider sehr, sehr schlecht beraten. Lass uns über die anderen Abgänge auch noch sprechen. Übrigens, natürlich hast du recht, er heißt nicht Hendrik Tofthansen, er heißt René Tofthansen, aber dieser Fauxpas sei mir verziehen. Emil Frend Öfors, der war eigentlich nur gekommen, weil Raúl Santos verletzt war.
Genau, der ist gekommen, um sich in der Bundesliga anzubieten, um da irgendwie Fuß zu fassen, hat einen guten Job gemacht, ist ein super Typ. Und ich denke, die HSG Wetzlar und Kai Wandschneider, das ist eine gute und eine richtige Adresse für ihn, um da weiter irgendwie sich in der Bundesliga zu etablieren. Der ist da gut aufgehoben.
Dann haben wir natürlich noch Raúl Santos, aber wie ich gerade schon erwähnt habe, der war im Prinzip dauerverletzt.
Der war dauerverletzt, der war am Ende auch sehr enttäuscht, dass man in der Phase seiner Verletzung Fakten geschaffen hat mit der Verpflichtung von Magnus Landin, dem kleinen Bruder von Niklas Landin. Der hätte, glaube ich, sich gewünscht, dass er nach seiner Verletzung sich nochmal beweisen kann, zeigen kann, was er kann, was er auch in einigen Spielen getan hat. Er hat auch wirklich gute Spiele gemacht für den THW. Ich denke, dass auch er mit Leipzig eine gute neue Adresse gefunden hat. Das ist ein Spieler, der auch so ein bisschen immer zwischen Genie und Wahnsinn hin und her springt und auch viele Freiheiten braucht. Da bin ich gespannt, wie Michael Biegler so aufgestellt ist, ob er ihm diese Freiheiten geben will und kann oder ob er da eher versucht, den zu bändigen.
Oh, das wird sehr, sehr interessant und spannend werden. So viel können wir sagen. Ja, und einen Namen müssen wir natürlich auch noch diskutieren bzw. besprechen. Besser gesagt, René Tofthansen. Jetzt habe ich den Vornamen richtig im Kopf gehabt. Er hat viele Jahre in Kiel sehr, sehr gute Leistungen gebracht, aber in den letzten Jahren auch Verletzungssorgen bei ihm. Ich denke, es war der richtige Zeitpunkt.
Ja, auf jeden Fall. Er hat am Ende auch selber gesagt, die erste Hälfte seiner, ich glaube, 6 Jahre war sehr gut, war sehr erfolgreich. Und die zweite Hälfte war geprägt von Verletzungen, hatte einen Kreuzbandriss, hat sich dann wirklich geschunden, um die Olympischen Spiele 2016 zu erreichen, ist dann Olympiasieger geworden mit Dänemark, war dann wieder verletzt. Das fand auch nicht jeder im Verein gut, dass sozusagen dieser ganze Kampf im Kraftraum und mit den Physios für diesen Titel und für die Olympischen Spiele und der Verein eben danach wieder in die Röhre geguckt hat. Ja, die zweite Hälfte seiner Zeit in Kiel, die war sehr zäh und sehr durchwachsen. Am Ende hat er es ja auch gar nicht mehr aufs Feld geschafft. Also die ganzen letzten Monate in Kiel hat er nur noch auf der Tribüne gesessen. Und darum ist es jetzt auch so, dass die Kieler Abwehr mit Henrik Pekeler und Patrick Winzek im Innenblock, die wir ja beide aus der Nationalmannschaft kennen, dass viele das gar nicht so wahrnehmen, dass da Henrik Pekeler der Nachfolger von René Tofthansen ist, weil ja René Tofthansen sowieso eigentlich am Ende gar nicht mehr da war, sondern dass viele einfach denken, dass ja, das ist eine völlig neue Abwehr, ganz andere Möglichkeiten, viel mehr Flexibilität, das ist schon was, worauf man sich freuen kann.
Absolut. Dann lass uns doch direkt über Henrik Pekeler sprechen. Das ist ein Top-Neuzugang. Ich habe, glaube ich, zum Ende der vergangenen Saison hier in der Sendung gesagt, ich kenne kaum einen Kreisläufer, der auf dem Niveau Angriff und Abwehr spielen kann wie Henrik Pekeler, auch in verschiedenen Deckungssystemen. Das ist ja auch nochmal sehr, sehr wichtig.
Ja, also ich bin der Meinung, dass Henrik Pekeler in der kompletten Bundesliga der wichtigste Transfer dieses Sommers war. Also das ist für Kiel auf jeden Fall ein Königstransfer. Und wenn man eben sieht, dass das, was er positiv ausmacht für Kiel, ja gleichzeitig irgendwie auch negativ ausmacht für die Löwen, also Verlust ist, also diese Kraft, die da drin steckt, dass er eben dem einen Verein fehlt und dem anderen Verein völlig neue Möglichkeiten bietet, so eine Personalie sehe ich sonst nirgends in der Bundesliga und das ist auf jeden Fall der Kieler Königstransfer in diesem Sommer.
Aber er ist natürlich nicht der einzige Neuzugang. Ein weiterer Neuzugang ist Magnus Landin, das ist der Bruder des Torhüters. Niklas Landin ist gekommen für die Linksaußenposition, offensiv wahrscheinlich nicht ganz so stark wie Rune Dahmke, aber er kann auch auf der Halbposition decken.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob er offensiv nicht so stark ist oder stärker ist. Das ist ja auch bei Linksaußen speziell manchmal schwer zu vergleichen. Die sind unterschiedlich. Magnus Landin ist wesentlich geradliniger, schnörkelloser als der ja oft sehr trickreiche, variantenreiche Rune Dahmke. aber auch einer, der irgendwie ein toller Typ ist. Wenn man ihm zusieht, der spielt schnörkellos, aber macht die Dinger dann eben schnörkellos auch rein. Und das ist auch etwas, was man als Grundfertigkeit erstmal als Linksaußen drauf haben muss. Und bringt eben die Fähigkeit mit, auf halb in der Deckung zu stehen, was wiederum Alfred Gislason die Möglichkeit eröffnet, zum Beispiel Miha Zarabets in der Deckung auf Außen im Spiel zu lassen, um nicht wechseln zu müssen.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Variante und gibt ja dann auch noch mehr Möglichkeiten, Dufniak in der Offensive mal eine Verschnaufpause zu gönnen. Dann haben wir noch Harald Reinkind, kommt ebenfalls von den Rhein-Neckar-Löwen. Dort ist er nicht so richtig durchgestartet. Da haben wir auch vor 2 Tagen mit Marc Stevermüher vom Mannheimer Morgen drüber gesprochen. Er hat gesagt, er hatte Potenzial, er hatte manchmal sehr, sehr gute Spiele, aber so konstant hat er das nie richtig auf die Platte gebracht.
Das stimmt. Viele Experten sagen, er hat sich gegen Pettersson, der ja auch schon fortgeschrittenen Alters ist, nicht durchsetzen können. Andere sagen, er hat auch keine richtige Chance bekommen. Ich denke, er selber wird das auch so sehen, dass er vielleicht nicht die richtigen Chancen bekommen hat. Alfred Gislason hat mir gesagt, er findet, dass er immer, wenn er die Chance bekommen hat, sie auch gut genutzt hat. In jedem Fall ist das ein Spieler mit großem Potenzial. Ich habe mit dem ehemaligen Kieler Børge Lund über ihn gesprochen, der ja auch Co-Trainer der norwegischen Nationalmannschaft ist. Und der sagt, dass wir auf jeden Fall in Kiel viel Spaß mit ihm haben werden. Und das hat er auch jetzt schon teilweise angedeutet in den Testspielen gegen Flensburg und Barcelona. In dem Spiel gegen Hannover am Mittwochabend vielleicht nicht so.
Ja gut, es kann nicht in jedem Testspiel alles wunderbar funktionieren. Da war übrigens ja auch Henrik Pekler nicht mit dabei und das macht dann schon einen Unterschied, glaube ich. Und dann haben wir noch einen jungen Isländer und das hat ja vor einigen Jahren mit Aron Palmason schon mal sehr, sehr gut geklappt, nämlich Gísli Torgeir Kristjánsson. Was ist von ihm zu erwarten?
Das ist bisher noch schwer zu sagen, weil der sich in den Playoffs in Island eine Schulterverletzung zugezogen hat, war zwar immer mit dabei im Trainingslager, aber durfte noch nicht werfen, sodass er im Training einfach sehr viel damit beschäftigt war, erstmal die Taktiken alle sich raufzuschaufeln und einzutauchen, Sprache zu lernen. Die haben das sehr klug, wie ich finde, gemacht. Er teilt sich jetzt in dieser Saison ein Zimmer mit Domagoj Duvnjak, also der größte Weltstar wahrscheinlich beim THW, hat den absoluten Rookie jetzt im Bett neben sich schlafen und der ist einfach, wie man neudeutsch so schön sagt, völlig geflasht von dem, was er da gerade in Kiel erlebt. Aber ich habe Videos von ihm gesehen und ist ein Riesentalent, wird natürlich auch mit Aron Palmason verglichen, ist im selben Alter wie Palmason, als er nach Kiel kam. Alfred sagt zwar, dass man die von der Spielweise jetzt nicht 1:1 vergleichen kann, aber dass da schon auch viele Parallelen sind und in jedem Fall eint alle 4 Neuzugänge, dass es, glaube ich, super Typen sind, die menschlich sehr gut in die Mannschaft passen. Und ich glaube, von ihm können wir spielerisch auch einiges erwarten, aber aufgrund seiner Position in der Rückraummitte sollte man nicht übertreiben und jetzt erwarten, dass er als 19-Jähriger in seiner ersten Saison da schon als Regisseur Bäume ausreißt.
Ich sehe den Kader als deutlich stärker an im Vergleich zur letzten Saison. Das liegt natürlich unter anderem an der Personalie Pekeler, aber auch an der Tatsache, dass man einen großen Vorteil hat. Man ist taktisch flexibler. Wir haben das mit Landin und Zarabets da schon angesprochen. Und einen weiteren Vorteil hat man auch, wenn es denn überhaupt ein Vorteil ist, denn generell möchte man natürlich in der Königsklasse, also in der Champions League spielen. Aber im EHF Cup hat man im Jahr 2018 noch wie viele Spiele?
Im Jahr 2018 2 voraussichtlich, denn im November sind in der dritten Quali-Runde 2 Spiele, Hin- und Rückspiel. Das ist dann die Qualifikation für die Gruppenphase, die aber erst nach der WM beginnen würde. Also in diesem Kalenderjahr wären es noch 2. Ich habe mal überschlagen, ich glaube, wenn man den EHF Cup gewinnt, hätte man 12 Spiele und allein in der Champions League Gruppenphase wären es ja schon 14. Also der Unterschied ist wirklich gewaltig.
Heißt also, der THW Kiel wird durch den Herbst nur so durchfliegen durch die Bundesliga?
Ja, das ist ja Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. Einmal denkt man ja, okay, November EHF Cup geht erst los, keine Champions League, das geht ja alles gemächlich los. Dann schaue ich mir auch für meine eigene Reiseplanung den Spielplan an und sehe, gleich im September sind 7 Spiele. Liegt auch daran, dass der erste Spieltag verschoben wurde, weil es in Kiel keine Halle gibt und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall mit 7 Spielen gleich Schlag auf Schlag. Fluch und Segen meine ich auch deswegen, weil es natürlich so ist, dass der THW, wenn es jetzt so bleibt und die Verletzungen sich in Grenzen halten, dann hat der THW einen 18-köpfigen Kader. Das heißt, Alfred könnte zum ersten Mal seit langem auch wieder in die Situation kommen, Leute immer auf die Tribüne setzen zu müssen. Das heißt, im Umkehrschluss, er ist auch auf einmal gezwungen, Leute bei Laune zu halten. Er hat weniger Spiele, nicht mehr diese 14 Gruppenphasenspiele in der Champions League, sondern 2008 einfach mal nur 2 Spiele im Europapokal. Da können dann natürlich auch Begehrlichkeiten entstehen, da kann schlechte Laune aufkommen. Also das ist nicht immer nur so schwarz und weiß, dass man eben sagen kann, das ist jetzt der große Segen, aber insgesamt muss man schon sagen, dass die Belastung natürlich geringer sein wird und vor allem, dass es einfach viel mehr Zeit zwischen den Spielen gibt, um zu trainieren.
Und um eine erste Sieben zu finden, über die wir jetzt sprechen. Ich rassel die jetzt einfach mal runter. Niklas Landin im Tor, im Rückraum Bielik, Dufniak und Weinhold, auf den Außenbahnen Dahmke und Ekberg und am Kreis, ja, da kann man sich aussuchen, Pekeler oder Wiencheck, das ist eigentlich gehüpft wie gesprungen. Auf jeden Fall Weltklasse da vorne am Kreis. Und stimmst du mir dazu oder denkst du, auf irgendeiner dieser Positionen habe ich jetzt komplett daneben gelegen?
Also komplett daneben liegen kann man bei dem Kader ja eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt schon auch erwartet, dass du nicht in der ersten Sieben Gisli Christiansson nennen würdest. Aber erstmal im modernen Handball, finde ich, ist es immer schwierig, eine Sieben. Eigentlich ist es ja beim THW immer eine erste Acht, weil natürlich Wiencheck für einen Innenblock immer gesetzt ist und sich die Kreisläufer dann Angriff-Abwehr zum Teil eben abwechseln. Zum anderen, finde ich, gibt es immer noch ein großes Fragezeichen hinter Domagoj Dubnjak, der nur sehr eingeschränkt trainiert hat, die Vorbereitung nur eingeschränkt absolviert hat, immer noch Knieprobleme hat, jetzt in den Testspielen zwar dabei war, aber jetzt im Moment sehe ich ihn noch nicht vom ersten Spieltag an als unangefochtene Nummer 1 auf der Rückraum-Mitte-Position. Insofern, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, du hattest Bielik, Dubnjak, Weinhold im Rückraum, ne? Es könnte natürlich auch auf Bielik, Nilsson, Weinhold hinauslaufen, aber irgendwo dazwischen wird sich's wahrscheinlich abspielen. Und man darf nicht vergessen, gerade was die Rückraum-Rechtshänder angeht, da ist natürlich auch wirklich ein großes Angebot. Also in der Mitte mit Zarabetz oder Nilsson anstatt Dubnjak. Wir haben jetzt auch schon Spiele gesehen, wo Nilsson Mitte gespielt hat und Dubnjak auf halb geblieben ist. Man muss dann mal sehen, wie sich Christian Dissinger macht, ob der wieder richtig Fuß fasst. Also der Rückraum, das ist noch ein bisschen eine Wundertüte.
Die Ziele sind klar, oder? Deutscher Meister. Das muss man werden in Kiel in dieser Saison. Gibt es eigentlich keine Ausreden?
Nur sie sagen es nicht. Sie sagen, sie wollen die Champions League erreichen wieder, nach der Saison jetzt, wo sie es verpasst haben. Und nach den neuen Regularien, wenn ich da richtig aufgepasst habe, manchmal kommt man ja so schnell bei der ERF gar nicht mit, aber dann ist der deutsche Meister direkt qualifiziert. Aber diese, ja, ich nenne es mal Wildcard-Sperre für Deutschland ist aufgehoben, sodass voraussichtlich dann ja auch der Zweitplatzierte über eine Wildcard oder ein Upgrade, wie es so schön heißt, wieder in der Champions League dabei wäre. Das wird als Ziel genannt. Pokal und EHF Cup will man das Final Four erreichen, wobei ich finde, das ist ganz schön tief gestapelt. Ich finde, wenn man sieht, wer den EHF Cup in den letzten Jahren gewonnen hat, dann kann man ruhig sagen, wenn der THW daran teilnimmt, dann muss er das Ding auch nach Kiel holen und im Optimalfall auch noch in einem Final Four, was eventuell hier in der Sparkassenarena ausgetragen wird. Und ich denke schon, dass es auf jeden Fall auf einen Dreikampf in der Bundesliga zwischen Löwen, Flensburg und Kiel hinausläuft.
Wir kommen jetzt gleich zu deiner Prognose. Eine Personalie würde ich gerne noch kurz besprechen, denn es gibt einen Torwarttrainer, Matthias Andersson. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr drüber erzählen.
Ja, das ist eine schöne Geschichte. Also Teil dieser Krisenaufarbeitung, der Fehleranalyse dieser verkorksten letzten Saison war offensichtlich auch, dass die beiden Torhüter, Niklas Landin und Andreas Wolf, sich mehr Input, mehr Spezialtraining gewünscht haben. Und der Verein hat darauf reagiert und hat mit Matthias Andersson natürlich einen der Besten gewonnen dafür, der nach dem Ende seiner Karriere in Flensburg ja jetzt auch Torwarttrainer der österreichischen Nationalmannschaft wird und eben auch dieses Engagement in Kiel übernommen hat. Kiel hat in der Vergangenheit mit Peter Genzel, auch einem der ganz Großen seines Fachs, zusammengearbeitet, der aber aus beruflichen Gründen dieses Engagement immer weiter zurückfahren musste. Und dann hat man sich eben anders entschieden. Und ich habe im Trainingslager in Herzogenaurach schon gemerkt, was das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes für ein unglaublicher Input ist, den die Torhüter da bekommen. Und das kann nur gut sein.
Das wird jedenfalls die Torhüter nicht schlechter machen. Darauf können wir uns einigen. Ja, dann kommen wir jetzt zu deiner Prognose. Wohin geht's denn für den THW Kiel in der kommenden Saison?
Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass wir gerade unsere Saisonbeilage produzieren und in der Saisonbeilage vor der vergangenen Saison habe ich ja komplett daneben gelegen. Da habe ich nämlich gesagt, dass ich mich Alfred Gislason anschließe, der damals gesagt hat, jetzt wird alles gut und dass ich glaube, dass der THW in diesem Sommer auf dem Kieler Rathausplatz wieder etwas zu feiern hat. Wie das ausgegangen ist, wissen wir alle. Das hat auch mich etwas vorsichtiger gemacht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir im nächsten Juni den Sieg im EHF Cup hier in Kiel feiern und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass es sogar ein Double wird.
Welches Double? Das sei mal dahingestellt, aber zumindest im EHF Cup, und da bin ich komplett deiner Meinung, ist der THW Kiel der ganz, ganz große Favorit. Das war eine lange Unterhaltung. Deswegen nochmal herzlichen Dank nach Kiel. Schön, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und wenn man über den THW spricht, dann kann das halt eben mal ein bisschen länger dauern. Und es war die Sendung Die Rekordmeister. Da gab es auch viel zu besprechen. Einen neuen Trainer in Göppingen, ein bisschen Unruhe in Gummersbach und große Ambitionen eben in Kiel. Das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe. In 2 Tagen sprechen wir dann in der Sendung Die Süddeutschen über die Eulen aus Ludwigshafen, über den TVB Stuttgart und den HC Erlangen. Bis dahin gibt's alle Infos unter facebook.com/kreisab, bei Twitter @kreisab.de und auch bei Instagram sind wir zu finden unter dem Hashtag kreisab. Das war's. Bis in 2 Tagen dann. Tschüss.